Nun, lasst uns unsere Bibeln in Lukas Kapitel 10 aufschlagen. Wir kommen zu dem Abschnitt vom Vers 30 bis 37, Lukas Kapitel 10, 30 bis 37, die Geschichte des barmherzigen Samariters. Vor uns liegt eines der bekanntesten Gleichnisse, eine der bekanntesten Illustrationen, die Jesus je erzählt hat. Und Jesus war ein Meister darin, Geschichten zu erzählen. Er konnte sich Geschichten ausdenken und erzählen in einem so einem Maße, dass sie eine wirklich starke Aussagekraft hatten. Dadurch ließen sich die geistlichen und tiefgründigen Wahrheiten auch leicht behalten. Diese Geschichte, diese dramatische Geschichte des barmherzigen Samariters ist so bekannt, dass sie sogar zu einem Ausdruck für ungewöhnliche, aufopferungsvolle Freundlichkeit geworden ist. Wir nennen Menschen barmherzige Samariter, die Menschen in Not aufsuchen und ihnen auf ungewöhnliche Art und Weise helfen. Jemanden einen barmherzigen Samariter zu nennen, bedeutet ihm ein großes Kompliment zu machen. Wir sind also sehr vertraut mit dieser Geschichte. Alle sind damit vertraut, sogar viele Nichtchristen sind damit vertraut. Und manchmal kann unsere Vertrautheit uns dazu verleiten zu denken, wir wüssten, worum es in der Geschichte wirklich geht und was sie vermitteln sollte, während wir das in Wirklichkeit nicht wissen. Und ich glaube, viele haben den Sinn dieser Geschichte nicht richtig verstanden. Und heute Morgen können wir dem Abhilfe schaffen, wenn das bei euch der Fall sein sollte. Oh ja, wir kennen alle die Geschichte. Aber der Sinn der Geschichte ist der Grund dafür, dass diese Geschichte existierte. Der Grund dafür, dass Jesus sie erzählte. Es geht um den Sinn. Für die meisten Menschen ist es eine Geschichte darüber, jemanden in der Not zu helfen. Aber darum geht es nicht wirklich. Hier geht es in Wirklichkeit darum, wie man das ewige Leben erbt. Denn das ist die Frage, die das ganze Gespräch einleitete. Das mit dieser Geschichte verbunden war und abgeschlossen wird. Also geht mit mir zurück zu Vers 25, wo Jesus lehrt. Inmitten seiner Lehre stand ein gewisser Gesetzesgelehrter auf, ein Schriftgelehrter, ein Experte im Gesetz von Moses und dem jüdischen Gesetz und versuchte ihn, indem er sagte, Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu erben? Und dann, das ist die größte Frage, die jemals gestellt und beantwortet wurde. Und sie beschäftigte die Juden die ganze Zeit. Sie wussten, dass das Alte Testament ewiges Leben versprach, eine Auferstehung zum Leben, ein ewiges Reich, in dem sie in der Gegenwart Gottes in Erfüllung der göttlichen Verheißung leben wollten. Sie wollten ewiges Leben erben. Deshalb wurde die Frage so häufig an Jesus gerichtet und erscheint an so vielen Stellen in den Evangelien. Und Jesus selbst sprach häufig über das ewige Leben, weil das die Frage war, um die es ging. Ihnen war also das nächste Leben sehr viel wichtiger als dieses Leben. Ihnen ging es um das nächste. Das himmlische Leben war Ihnen sehr viel wichtiger als das irdische. Das Reich Gottes war Ihnen sehr viel wichtiger als das Reich der Menschen. Also was hier geschieht, es war Ihnen nicht annähernd so wichtig wie das, was dort geschieht. Und sie wollten ein Teil davon sein und sie wollten es nicht verpassen. Und obwohl sie sich darauf verließen, dass ihr Status als Jude, ihre Beschneidung und die Einhaltung der Zeremonien und ihre Tradition und all das sie für das Reich qualifizierten, gab es weiterhin ein quälendes Bewusstsein in ihren eigenen Herzen. Wir haben darüber gesprochen. Eine quälende Erkenntnis ihrer eigenen Sünde, das anklagende Gewissen, das sie so befürchten ließ, dass sie trotz all dieser äußerlichen Zeichen, trotz all diesen äußerlichen Anscheinen, trotz der oberflächlichen Einhaltung des Gesetzes und der Wahrheit einer Front innerlich nicht würdig seien, ein Teil dieses Reiches zu sein. Und sie befürchtete es einfach, dieses Reich zu verpassen. Und deshalb kam die Frage auf, was muss ich tun, sehr persönlich, um das ewige Leben zu erben? Und die Antwort, die Jesus gab, steht in Vers 26. Es ist eine Frage. Und er sprach zu ihm, was steht geschrieben? Wie liest du oder wie rezitierst du es? Was sagt das Gesetz? Was verlangt Gott? Du sagst es zweimal täglich auf und hier bezieht sich Jesus auf die zweimal tägliche Rezitation der Juden, die ihnen allen sehr vertraut war. Es war im Prinzip eine Rezitation der Zusammenfassung des Gesetzes. Das ganze Gesetz kann man nehmen und in zwei Kategorien unterteilen, das wisst ihr. Es bezieht sich entweder auf den Menschen und Gott oder auf die Menschen untereinander. Das gesamte Gesetz regelt die Beziehung zwischen den Menschen und Gott oder den zwischenmenschlichen Beziehungen. Alles wird in diesen beiden Kategorien zusammengefasst. Ihr könnt es also darauf reduzieren. Die Zusammenfassung des gesamten Gesetzes Gottes, das in der Schrift gegeben wird, ist wo enthalten? In den 10 Geboten. Die erste Hälfte beschäftigt sich mit unserer Beziehung zu Gott und die zweite beschäftigt sich mit der Beziehung zu unseren Mitmenschen. Oder man kann das Gesetz sogar noch weiter reduzieren auf nur 2 Gebote. Erstens, liebe den Herrn, deinen Gott, mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Denken und mit deiner ganzen Kraft. Und zweitens, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Wenn ihr das tut, braucht ihr keine Regeln, kein Gesetz nötig. Perfekte Liebe schließt jegliche Regeln aus. Nun, dieser Gesetzesgelehrte wusste das. Er beantwortete also die Frage von Jesus, indem er das aufsagte, was sie als die Zusammenfassung des Gesetzes kannten. Schaut man hinein, er aber antwortete und sprach, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deiner ganzen Kraft und mit deinem ganzen Denken und deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und das stammt aus 5. Mose 6, die Verse 4 und 5 und 3. Mose 19, Vers 18. Er kannte das Gesetz. Er war ein Gesetzesgelehrter. Und das Wort lieben in dieser Zusammenfassung drückt hier aus, dass du konstant, kontinuierlich, fortlaufend lieben sollst. In einer Weise, dass du ohne geringste Verfehlung liebst, ohne einen einzigen Verstoß. In Vers 28 sagte Jesus dann, hey, du hast recht geantwortet. Das ist die Zusammenfassung des Gesetzes. Und dann zitiert er 3. Mose 18, Vers 5. Was steht da? Tu dies, so wirst du leben. Und das bedeutet ewiges Leben. Tu dies und du wirst ewiges Leben haben. Willst du ewiges Leben? Nun, du kennst die Regel. Liebe Gott perfekt, kontinuierlich, nonstop und du wirst ewiges Leben haben. An diesem Punkt hätte der Gesetzesgelehrte ehrlich sein sollen. Er hätte sagen sollen, well, pass auf. Ach, so kann ich Gott nicht lieben. Ich kann Gott nicht die ganze Zeit perfekt mit all meinen Fähigkeiten lieben und ich kann nicht jeden Menschen um mich herum perfekt lieben, so wie ich mich selbst liebe. Ich kann das nicht tun. Und ich habe das auch nicht getan. Ich bin nicht fähig, das zu tun. Ich werde das auch in Zukunft nicht tun. Ich gebe meine Unfähigkeit zu. Ich verstoße ständig gegen diesen Standard. Ich kann nicht perfekt sein, so wie der Vater im Himmel perfekt ist. Ich kann nicht heilig sein, wie der Vater im Himmel perfekt ist und heilig ist. Deshalb bin ich sündhaft. Ich gehe der Bestrafung entgegen. Ich werde das Reich verfehlen, sofern ich nicht Barmherzigkeit und Vergebung empfange. Und er hätte um Barmherzigkeit und Vergebung flehen sollen, wie der Zöllner es in Lukas 18 tat. Wir haben es auch schon gehört, der an seine Brust schlug und sagte, oh Gott, sei mir Sünder gnädig. Er hätte beschämt sein sollen. Er hätte sich überführt fühlen sollen. Und er hätte diese Schuld tief in seinem Innersten spüren sollen. Er hätte reumütig und zerbrochen, zerknirscht sein sollen. Er hätte seine Sünde bekennen und um Barmherzigkeit flehen sollen. Aber stattdessen erstickte er das Feuer seines Gewissens. Er löschte das Feuer seiner Überführung mit dem Wasser des selbstgerechten Stolzes. Er löschte das, was sich in seinem Gewissen tat, mit seiner eigenen Selbstgerechtigkeit. Und wie wir in Vers 29 lesen, er aber wollte sich rechtfertigen. Leute, das ist sehr traurig, das als Ziel zu haben, sich zu rechtfertigen. Er wollte die Menschen davon überzeugen, dass er gerecht war, obwohl er wusste, dass er es nicht war. Er wollte die Front und diese Fassade wahren. Und so sagte er zu Jesus, und wer ist mein Nächster? Er übersprang den Teil, in dem es um die Liebe zu Gott geht und sagt damit quasi, zwischen Gott und mir, da ist sowieso alles in Ordnung, zwischen Gott und mir ist alles perfekt, da gibt es nichts zu rütteln. Und sicherlich zynisch, wenn du eine andere Definition von Nächster allerdings hast, dann lass mich das wissen. Es ist wirklich unglaublich, dass ein Mensch denken würde, dass er Gott perfekt liebt und andere ebenso liebt wie sich selbst. Und er versucht auch Menschen davon zu überzeugen, er versucht sogar Jesus davon zu überzeugen, dass es wahr sei, dass er perfekt liebt. Und dass er sogar versuchen würde, sich selbst davon zu überzeugen, dass das wahr sei, zeigt auf, wie sehr der Mensch verdorben ist und wie tief die menschliche Verderbtheit wirklich gehen kann. Er sagt also zynisch, vielleicht würdest du Nächster gerne für mich neu definieren. Ich habe alle Leute, die sich meiner Meinung nach für meine Nächsten qualifizieren, überprüft und zwischen uns ist alles in Ordnung. Zwischen Gott und mir ist definitiv alles in Ordnung. Meine Liebe zu ihm ist perfekt und ich liebe meinen Nächsten wie mich selbst. Es sei denn, naja. An diesem Punkt hätte Jesus was sagen können. Er hätte sagen können, nun, da ist Hopfen und Malz verloren. Er hätte sagen können, nun, ich kann sehen, dass du vom Reich Gottes ausgeschlossen bist und dann zu seiner Lehre zurückkehren sollen. Er hätte ihn dort in seinem selbstgerechten Stolz einfach stehen lassen sollen. Oder er hätte es können, wollen wir vielmehr sagen. Und Jesus hätte sich sagen können, sein Herz ist so verhärtet, sein Stolz ist so resolut, dass ich keine Perlen vor dieses Schwein werfe. Aber wir denken immer an das Mitgefühl unseres Herrn Jesus Christus, oder? Und obwohl dieser Gesetzesgelehrte es geschafft hat, den Versuch des Herzens zurückzuweisen, im Innersten die Überführtheit zurückzuweisen, wird Jesus ihm eine weitere Chance geben. Er wird ihm einen weiteren, sehr gnädigen Blick in seine eigene Verderbtheit gewähren, um ihn vielleicht seine wahre Stellung vor Gott erkennen zu lassen, als jemand, der gegen das Gesetz verstößt und weder Gott noch seinen Nächsten liebt. Nun, wie tut er das? Wie geht unser Herr tiefer? Wie kann er das verhärtete Herz eines Menschen durchdringen? Und die Geschichte entfaltet sich und gibt uns hier die Antwort. Hier finden wir die Antwort in der Geschichte. Die Geschichte, die unser Herr uns jetzt erzählt, Leute, reicht aus, um den Stolz eines empfindsamen Menschen zu erschüttern, um buchstäblich den Stolz eines geistlich orientierten Menschen aus der Fassung zu bringen. Sie reicht aus, um den Stolz eines wahrhaft suchenden Herzens zu zerstören. Es ist eine vernichtende Geschichte. Es ist eine unvergessliche Geschichte, die den Zuhörer und Leser deutlich überführt. Und sie ist nicht als Geschichte gedacht, um Gläubige zu lehren, wie sie leben sollen, obwohl sie Implikationen in dieser Hinsicht enthält. Sie soll zur Evangelisation dienen. Die Geschichte wird einem Nichtgläubigen erzählt, einem selbstgerechten Mann, der nicht in das Reich Gottes gelangen wird. Die Geschichte wird ihm als versucht erzählt, ihn zu evangelisieren, um ihn seiner wahren Sündhaftigkeit bewusst zu machen, damit er infolgedessen um Barmherzigkeit fleht. Nun, an der Oberfläche scheint die Geschichte eine einfache Geschichte über Freundlichkeit zu sein, aber das ist sie nicht. Sie geht viel tiefer als das. Nun, lass uns die Geschichte betrachten. Vers 30, da erwiderte Jesus, und das ist an und für sich schon ein Akt der Barmherzigkeit, dass er überhaupt noch was erwidert. Und er sprach, es ging ein Mensch von Jerusalem nach Jericho hinab und fiel unter die Räuber. Die zogen ihn aus und schlugen ihn und liefen davon und ließen ihn halb tot liegen, so wie er war. Es traf sich aber, dass ein Priester dieselbe Straße hinabzog, und als er ihn sah, ging er auf der anderen Seite vorüber. Ebenso kam auch ein Levit, der in der Gegend war, sah ihn und ging auf der anderen Seite vorüber. Ein Samariter aber kam auf seiner Reise in seine Nähe Und als er ihn sah, hatte er Erbarmen. Und er ging zu ihm hin, verband ihm die Wunden und goss Öl und Wein darauf, hob ihn auf sein eigenes Tier, führte ihn in eine Herberge und pflegte ihn. Und am anderen Tag, als er vorzog, gab er dem Wirt 2 Denare und sprach zu ihm, pflege ihn. Und was du mehr aufwendest, will ich dir bezahlen, wenn ich wiederkomme. Leute, das ist wirklich eine sehr faszinierende Geschichte. Es gibt keinen Grund, diesen Abschnitt nur zu umreißen oder zu gliedern. Wenn es nur einen Punkt gibt, dann braucht man auch keine Kurzfassung dieser Geschichte machen. Und es gibt hier nur einen Punkt, wie es so oft in den Gleichnissen von Jesus um einen einzigen Punkt in den Geschichten von Jesus geht. Dies ist keine wahre Geschichte. Sie geschah nicht wirklich. Dies ist eine Geschichte, die er sich ausdachte, um einen auf unvergessliche Art und Weise den Punkt zu dramatisieren, den er im Herzen dieses Mannes und auch in unseren verankern wollte. Es ist eine Geschichte über eine Reise auf einer sehr gefährlichen Straße. Nun, lass uns zu den Anfang dieser Geschichte gehen. Es ging ein Mann von Jerusalem nach Jericho hinab. Und hier geht man tatsächlich hinab. Jerusalem liegt circa 800 Meter über dem Meeresspiegel. Das ist und Jericho dagegen um die 300 Meter unter dem Meeresspiegel. Das ist ein Höhenunterschied von circa 1100 Metern über eine Strecke von 27 Kilometern. Das ist also ziemlich drastisch. Ich war mehrere Male auf dieser Straße. Sie ist verschlungen und sehr gefährlich. Sehr gefährliche Straße, fast angsteinflößend. Felshänge, die 100 bis 120 Meter in die Tiefe stürzen, sehr dramatisch, voller Höhlen und Felsen. Sie wurde als gefährliche Straße bekannt. Gefährlich, weil man dort abstürzen konnte. Gefährlich, weil sie so unwirtlich ist. Und gefährlich, weil all die Höhlen und Felsen den Räubern und Weglagerern Verstecke boten. Im 4. Jahrhundert nach Christus, so kann man lesen, war sie ein beliebter Platz für arabische Straßenräuber, um Menschen auszurauben und zu töten. Diesen Pass hinabzugehen oder zu fahren, ist, wie ich bereits sagte, an sich schon eine sehr beängstigende Sache. Allerdings hat man dort in den letzten Jahren eine sehr gut befahrbare Straße gebaut. Ende der 90er Jahre war das schon noch ein bisschen anders, als ich dort war. Aber jetzt unlängst, als wir dort waren, es ist eine wirklich gute, breite Straße, gerade begradigt worden. Aber der Pass war als die Anhöhe Adumin bekannt. So heißt es in Josua 18, Vers 17. Und das bezieht sich auf das hebräische Wort für Blut. Es ist ein blutiger Pass, eine Reise an einem sehr gefährlichen Ort. Jesus siedelt die Geschichte also an einem vertrauten Ort an und die Straße von Jerusalem war sehr bekannt, die nach Jericho führte. Es ging ein Mensch von Jerusalem nach Jericho hinab und das Vorhersehbare geschieht und er fiel unter die Räuber. Eine Gruppe von Straßenräubern fiel über ihn her. Sie raubten ihn nicht nur aus, sondern hört gut zu, sie zogen ihn aus. Sie nahmen nicht nur seinen Geldbeutel, sie nahmen alles. Sie zogen ihn aus und ließen ihn fast nackt zurück, wenn er überhaupt noch was anhatte. Und dann schlugen sie ihn, der Begriff, der hier für Schlagen verwendet wird, beinhaltet wiederholte Schläge. Sie bearbeiteten ihn mit Fäusten. Und sie ließen ihn halbtot zurück. Sie würden heutzutage sagen, sein Zustand war äußerst kritisch. Er lag im Sterben und war schon halbtot. Der Mann in dieser Geschichte braucht offensichtlich dringend Hilfe. In diesem Zustand auf einer einsamen Straße, es könnte viel Zeit vergehen, bevor jemand vorbeikäme. Und es gab keine Garantie, dass jemand ihn finden oder ihm helfen würde. Jesus bringt dann sofort ein wenig Hoffnung in die Geschichte. Schaut mal Vers 31. Es traf sich aber, dass ein Priester dieselbe Straße hinabzog. Das ist doch ein Lichtschimmer, oder? Oberflächlich betrachtet scheinen das fantastische Neuigkeiten zu sein. Das ist gut. Hier kommt ein Priester, ein Diener Gottes. Jemand, der Opfer für Menschen im Tempel darbrachte. Jemand, der die Menschen im Gebet vor Gott brachte. Jemand, der ein Muster geistlicher Tugend war. Der beste aller Menschen. der Gottesfürchtigste, der Gerechtigste, die Verkörperung der Tugend schlechthin. Das ist ideal, denn ein Priester würde das Gesetz des Alten Testaments kennen. Er würde wissen, dass 3. Mose 19,34 besagt, wenn man einen Fremden in Not sieht, tut man alles in seiner Macht Stehende, um ihm zu helfen. Er würde sogar 2. Mose Kapitel 23, Verse 4 und 5 kennen, die besagen, wenn du den Esel deines Feindes in einem Graben findest, solltest du den Esel des Mannes retten. Und ganz gewiss, den Mann dazu. Und dieser hätte das gelehrt und er hätte das auch gewusst. Er hätte auch Psalm 37, 21 gekannt, dass der Gerechte barmherzig ist und Barmherzigkeit gibt. Ein Priester würde sogar die wunderbaren Worte des Propheten Micha kennen, der im Namen Gottes sagte, es ist dir gesagt, o Mensch, Micha 6, 8, was gut ist und was der Herr von dir fordert, was anders als Recht zu tun, Liebe üben und demütig wandeln in deinem Gott. Er hätte das gewusst und man hätte das auch von ihm erwartet. Er hätte gewusst, dass jemand, der keine Barmherzigkeit walten ließ, erbarmungslos dafür ins Gericht genommen werden würde. So könnten wir mit dieser kleinen einleitenden Bemerkung und einem Priester, der zufällig auf dieser Straße entlang geht, einen kleinen